Podcast 1 zum Thema Lebesgue-Maß Grundbegriffe mit mir, Nils Hansen und
Stefan Kuller. Und eigentlich nur Kuller genannt.
Nur Kuller genannt.
Richtig.
Und wir fangen einfach gleich mal an.
Ja, wir fangen an. Mit warum machen wir Lebesgue-Maß-Theorie? Wieso ist das wichtig? Und hier gibt es ein Paradoxon, was Banach und Tarski im letzten Jahrhundert entdeckt haben. Und dieses Paradoxon sagt nichts anderes aus, als dass man eine Kugel nehmen kann, diese Kugel zerlegen kann in einzelne Punktwolken, die dann im Raum hin und her verschiebt, so dass du dann hinterher zwei Kugeln desselben Ausgangsvolumens hast. Heißt, du kannst einfach nur dadurch, dass du eine Menge nimmst, diese zerlegst in einzelne Teilmengen, die Teilmengen dann in deinen Raum hin und her verschiebst, dann wieder zwei Mengen erhalten, die genauso groß sind wie deine Ursprungsmenge. Und das ist etwas, was nicht die Eigenschaft eines Volumens sein soll. Also wir erwarten von einer Funktion, die das Volumen zurückgibt, dass sie translationsinvariant ist. Das heißt, wir können Mengen hin und her verschieben und trotzdem sollen sie dasselbe Volumen haben. Und insbesondere können wir eine Menge zerlegen. Und das Volumen der Ausgangsmenge ist gleich der Summe der Volumen der Einzelteile. Und wenn wir nun...
Also dieses Paradoxon widerspricht auch einem relativ intuitiven Verständnis von einem Volumen oder von einer Fläche und dann eben allgemeiner gesprochen von einem Maß.
Richtig.
Ich habe ja etwas, was ein bestimmtes Maß hat und durch, eben in dem Fall durch eine ganz besondere Zerlegung, habe ich dann plötzlich zwei neue Dinge, die dasselbe Maß haben, ist... Ja.
Das soll eigentlich nicht sein.
Soll nicht passieren.
Deswegen nennt man das ja auch Paradoxon. Und um das Ganze zu lösen, macht man jetzt folgenden Ansatz. Man sagt, man unterscheidet zwischen messbaren Mengen und nicht messbaren Mengen. Man betrachtet das Volumen nicht auf allen möglichen Teilmengen des ROchN, sondern nur auf bestimmte Teilmengen des ROchN, die wir jetzt messbar nennen, die wir als messbar definieren.
Die dann später auch durch dieses geschwungene L und L, also
Richtig. Quasi
ROchN eingeschränkt auf alle Lebesgue-messbaren Mengen.
Genau. Wir beschränken das Volumen jetzt wirklich nicht auf die komplette Potenzmenge, sondern nur auf diese Teilmenge der Potenzmenge. Und diese Mengen haben wir so ausgewählt, dass dieses Paradoxon nicht mehr auftreten kann. Um das halt zu lösen, die einzelnen Teilmengen, die bei diesem Paradoxon auftreten, das sind nicht messbare Mengen. Also es ist nicht möglich, dann eine Kugel in messbare Mengen zu zerlegen, dass du dann, wenn du die einzelnen Teile wieder zusammensetzt, wieder die Ausgangsmenge erhältst.
Okay, also das war der ursprüngliche, der Stein des Anstoßes, warum man darauf kam.
Also so ganz sicher, ob das wirklich der Stein des Anstoßes war, bin ich mir nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Paradoxon vor der Theorie entdeckt wurde und ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit eins der Gründe. Motivation war, warum man sich jetzt auf einmal damit beschäftigt.
Ja.
Okay, wir wollen jetzt Maßtheorie machen und müssen natürlich eine Möglichkeit finden, wie wir dann die Maße von bestimmten Objekten nehmen. Und hier gehen wir schrittweise vor. Zunächst suchen wir uns Objekte, von denen wir auf jeden Fall schon das Maß kennen. Und das sind in unserem Fall die Quader. Von den Quadern wissen wir, ist relativ intuitiv, wie man das Maß berechnen kann, und zwar einfach nur als Produkt der einzelnen Seitenlängen, und definieren diese Menge aller Quader als unsere Grundmenge, um dann darauf aufbauend Maße von anderen Mengen zu bestimmen. So, der nächste Schritt sind dann die Figuren. Die Figuren sind zusammengesetzt aus einzelnen Teilquadern, aus endlich vielen. Und hier können wir dann das Maß einer solchen Figur definieren als die Summe der Maße aller Teilquader. Hier haben wir dann Schritt 2, also wir haben mit den Quadern angefangen, sind jetzt bei den Figuren. Im nächsten Schritt können wir dann das äußere Maß definieren und dieses äußere Maß definiert mir dann für die messbaren Mengen, was halt wirklich das Maß ist.
Das heißt, ich glaube, ich bin mir schon relativ Ja, also ich bin mir schon relativ sicher, einigermaßen verstanden zu haben, warum ich Maß, also warum es Maß und äußeres Maß gibt. Aber an der Stelle wäre noch mal, also wieso mache ich diesen Seitenweg über äußeres Maß, um dann zum Maß zu finden von Mengen?
Ja, weil wir haben ja zwei Dinge. Wir müssen ja nicht nur das Maß bestimmen, sondern auch noch die Eigenschaft der Messbarkeit unterscheiden.
Ja.
Und was wir hier machen bei dem äußeren Maß, ist zunächst die Frage zu bestimmen, okay, wie wollen wir ein Maß definieren? Hier
Ja.
ist es interessant, warum das ganze Teil äußeres Maß heißt. Und es heißt deswegen äußeres Maß, weil wir die Menge von außen versuchen zu approximieren mit Figuren.
Mit Figuren. Mit schon bereits mit also mit Körpern oder mit Dingen, über die wir schon bereits wissen, dass sie messbar sind.
Richtig. Beziehungsweise hier spielt jetzt nicht die Messbarkeit, sondern bei der wir schon wissen, wie wir das Maß bestimmen wollen. Wir haben mit Körner angefangen, bei Figuren wissen wir schon, wie wir das Maß bestimmen wollen. Und nun gehen wir im nächsten Schritt zu einer beliebigen Teilmenge, wo wir das äußere Maß definieren.
Ja.
Und wir nennen es zum einen deswegen nicht Maß, weil wir das Maß ja nur von messbaren Mengen definieren wollen. Und was messbar ist und was nicht messbar ist, müssen wir noch
Kommt erst
schauen. Das
noch, ja.
kommt erst noch. Und zum anderen nennen wir es äußeres Maß, weil wir es von außen approximieren. Um mal so einen historischen Schlenk zu machen. In der ersten Theorie wurden die Mengen von innen approximiert. Da hatte man dann ein inneres Maß, wo man die Figur von innen ausfüllte mit
Die
einzelnen
Menge.
Figuren. Genau, die Menge wurde von
Ja.
innen ausgefüllt mit Figuren und das innere Maß einer solchen Figur war dann das Supremum aller möglichen Figuren, die aller möglichen Maße von Figuren, die in diese Menge reingepasst haben.
Okay.
So, hier ist aber das Problem, dass man schauen musste, wenn man dann absehbar viele Figuren zusammennimmt, dass diese sich nicht überlappen, weil man sonst in der Summe zu viel hätte. Man muss halt noch da die Disjunktheit mit hinzubringen und das macht sich dann negativ bemerkt bei den Beweisen. Dann werden die Beweise halt schwieriger, weil man nicht nur die Approximation von Figuren von innen haben möchte, von einer beliebigen Vereinigung, sondern man braucht eine disjunkte Vereinigung. Man muss dann zum Beispiel immer diese disjunkte Vereinigung extra zeigen oder extra mitnehmen. Und das macht dann die Beweise, die damit geführt werden, schwieriger. Deswegen geht man zum äußeren Maß, wo das wegfällt. Da kann man beliebig vereinigen, denn beim äußeren Maß approximiert man von oben. Heißt, wenn dort Figuren sich überlappen, macht man dann auch das Maß, also die Summe von den Maßen
Ja.
größer. Da wir aber von oben approximieren, interessieren wir uns für die kleinstmögliche und diese kleinstmögliche ist immer die, wo die einzelnen Figuren disjunkt sind.
Ja,
Dementsprechend steckt
verstehe.
schon in dieser Approximation die Disjunktheit der Figuren mit drin und muss halt nicht extra mitgeführt werden. Okay, wir wiederholen. Wir haben mit Quadern angefangen. Weil wir hier ganz einfach das Volumen definieren können, sind dann auf Figuren gestoßen, wo es auch einfach möglich ist, weil Figuren nur endliche Vereinigung von disjunkten Quadern sind
Ja.
und haben jetzt das äußere Maß definiert. Dieses äußere Maß wird dann für die messbaren Mengen, wo wir noch entscheiden müssen, was messbar ist, herangezogen als das Maß. Kann aber für jede beliebige Teilmenge definiert werden. Also auch für die nicht messbaren Mengen. Deswegen nennen wir es auch insbesondere äußeres Maß, um es vom Lebesgue-Maß zu unterscheiden.
Okay, also das äußere Maß kann auch von einer nicht messbaren Menge das Infimum von allen
Richtig.
von der Vereinigung der Figuren sein,
Genau,
die es
genau.
umschließen.
Dementsprechend ist das äußere Maß auch, weil es ja auf der gesamten Potenzmenge definiert ist, nicht translationsinvariant. Also dieses äußere Maß ist kein guter Kandidat dafür, als Maß zu nehmen. Wir müssen jetzt noch die Definitionsmenge einschränken. Also wir müssen jetzt noch entscheiden, welche Menge wir als messbar bezeichnen wollen und dann welche Menge wir als nicht messbar bezeichnen wollen. Und hier nutzen wir etwas, gehen wir an zwei Schritten, indem wir zunächst die endliche Messbarkeit uns definieren und darauf aufbauen die Messbarkeit. Also wir schauen uns zunächst an, welche Mengen, die später dann auch einen endlichen Flächeninhalt haben werden, welche dieser Mengen wollen wir als endlich, also als messbar definieren. So, und hier sagen wir, okay, alle Mengen, die irgendwie durch Figuren approximiert werden können, sollen endlich messbar sein. Und durch Figuren approximiert heißt, dass wenn du eine beliebige Menge des R hoch N hast, dass du eine Folge von Figuren findest, die immer mehr diese Figur von innen sowie halt von außen approximiert. Wo quasi der Unterschied, das heißt, dort, wo du Überlappungen hast und dort, wo du von was von deiner ursprünglichen Figur und der Menge halt nicht überlappt wird, wo diese Differenz, was dann die symmetrische Differenz ist zwischen der Figur und deiner Menge, immer mehr zum äußeren Maß Null wird, im Grenzwert. Hier haben wir dann definiert, was endlich messbar ist, und allgemein messbar sind alle beliebigen abzählbaren Vereinigungen von messbaren Mengen. Warum ist das notwendig? Wenn du zum Beispiel eine Menge hast, die das äußere Maß unendlich hat, dann kannst du es nie durch eine solche Figur approximieren. Denn jede Figur hat ja nur einen endlichen Flächeninhalt. Das heißt, das äußere Maß von dem, was übrig bleibt, ist, hat immer den Flächeninhalt unendlich.
Ja.
Also auch wenn deine Figur immer größer wird und immer mehr die Figur ausfüllt, die Differenz zwischen deiner Figur und der Menge ist immer noch unendlich.
Also als Beispiel wäre, wenn ich jetzt einen Streifen habe, der nach oben und unten hin offen ist, also quasi dort in ins Endliche geht, werde ich diese Figur, oder was heißt diese Figur, diese Menge, ist nicht endlich messbar, weil ich eben genau nicht diesen Moment finden werde, wo mein Grenzwert vom äußeren Maß der symmetrischen Differenz gleich Null werden wird.
Richtig, richtig.
Und diese Figur, diese Menge, ist trotzdem messbar.
Genau,
laut meiner anderen Definition.
Richtig, weil du kannst sie zerlegen in eine abzählbare, disjunkte Menge von endlich messbaren Figuren. Das heißt, du kannst deine Figur zerlegen, zum Beispiel in einzelne Quader, die einfach nur aneinander geordnet sind, und jeder dieser einzelnen Quadern ist an und für sich endlich messbar.
Ja.
Und nun haben wir eigentlich schon das Wesentliche der Maßtheorie vollzogen. Wir haben angefangen bei Quadern, sind dann zu Figuren gegangen. Darauf aufbauend haben wir definiert, was das äußere Maß ist, wie auch definiert, was wir als messbar und was wir als nicht messbar definieren. Und wenn man nun das äußere Maß einschränkt auf alle messbaren Mengen, haben wir das, was wir Lebesgue-Maß bezeichnen wollen. Und dieses Lebesgue-Maß hat dann auch die Eigenschaften, die wir von einem Maß erwarten würden. Heißt, es ist translationsinvariant, das Maß eines Ganzen ist gleich die Summe der Maße seiner Teile. Wobei hier das Besondere ist, dass man nicht nur eine endliche Zerlegung vornehmen kann, sondern auch eine abzählbare Zerlegung. Das ist eine sehr wesentliche Eigenschaft, weil man damit viel besser approximieren kann. Wenn du abzählbar viele Mengen zusammenlegen kannst, kannst du viel mehr erzeugen, als wenn du nur endlich viele zusammenlegen könntest.
Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz auf das Wort abzählbar und auch den Unterschied von abzählbar zu endlich ein.
Ja, genau. Also abzählbar unendlich ist eine Art und Weise der Unendlichkeit. Einfach zur Wiederholung, es gibt verschiedene Arten von Unendlichkeiten. Wenn man jetzt jemanden auf der Straße ihn fragen würde, ob es verschiedene Arten der Unendlichkeit gibt, würde er wahrscheinlich komisch gucken, denn im alltäglichen Sprachgebrauch verwenden wir nur ein Wort für Unendlichkeit, also nur unendlich, und erwarten dementsprechend, dass es auch nur eine Art der Unendlichkeit gibt. Es gibt aber verschiedene Arten der Unendlichkeit. Eine Art, das ist die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen. Also Mengen, die unendlich viele Elemente enthalten, so nicht endlich viele, wo man aber die einzelnen Elemente der Menge durchnummerieren kann. Also Beispiele hierfür sind die natürlichen Zahlen. Jeder Zahl kannst du einen Index zuordnen, beziehungsweise die sind ja schon durchnummeriert. Zahl 1, 2, 3. Ein weiteres Beispiel sind die Quadratzahlen. 1, 4, 9, 16 und so weiter. Und hier kann man auch diese Menge durchnummerieren. Der 1 ordnen wir die 1 zu, der 4 ordnen wir die 2 zu, der 9 ordnen wir die 3 zu, der 16 die 4. Das ist
eine bijektive Abbildung auf die natürlichen Zahlen.
Richtig, richtig. Das ist eine bijektive Abbildung. Somit, dass jede Quadratzahl kann dann halt eine natürliche Zahl zugeordnet werden und umgekehrt. Und damit haben wir etwas, was auch abzählbar und endlich ist. Ein Gegenbeispiel sind die reellen Zahlen. Bei den reellen Zahlen ist es nicht möglich, alle Zahlen durchzunummerieren. Es ist also nicht möglich, alle reellen Zahlen in einer unendlich langen Liste aufzuzählen. Dafür gibt es einfach noch mehr. Es gibt noch mehr reelle Zahlen, als es natürliche Zahlen gibt. Und haben damit schon zwei Arten der Unendlichkeit. Wer sich halt dafür interessiert, der kann beim Buch Mathe für Nicht-Freaks, Grundlagen der Mathematik, einfach mal Mächtigkeit von Mengen durchschauen. Ich denke mal, wir werden einfach dann auf der Website einen Link zu diesem Kapitel hinsetzen.
Und warum wir das jetzt für unsere Maßtheorie brauchen, ist der Umstand, dass wir, um nochmal zu dem Streifen zurückzugehen von vorhin, dass wir zwar unendlich viele Figuren brauchen, um diese Menge zu approximieren, weil sie ja nach oben und hin und unten hin eben ins Endliche geht. Aber das ist eine abzählbar unendliche Menge von Figuren.
Richtig, richtig. Wir lassen keine überabzählbare Menge von Figuren zu, weil das würde uns auch die Liebig in Maßtheorie zerstören. Wenn wir überabzählbare Figuren zulassen würden, dann hätten wir auch nicht die Theorie, die wir erwarten würden. Mit der abzählbaren haben wir ein mächtiges Mittel und mit der können wir auch umgehen. Wenn wir überabzählbar etwas machen, eine überabzählbare Vereinigung, dann müssten wir auf einmal wieder jede Menge als messbare Menge anerkennen lassen und das würde uns dann wieder zu den Paradoxien führen, die wir vorhin schon hatten. Also richtig, überabzählbare Vereinigung würde quasi auch unsere Theorie zerstören. Deswegen nehmen wir nur eine maximal abzählbare Vereinigung.